ARD.
Hallo und willkommen zu unserer erstmal letzten Podcast-Folge. Die könnt ihr euch wie immer auch in der ARD-Audiothek anhören. Wir sprechen jetzt gleich über einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genau so passiert ist.
Um die Leute, die an dem Fall beteiligt waren, zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
Folge 113. Die Drogenfamilie.
Im März 2009 kauft ein Mann 2 gebrauchte Autos. Wenig später erkennt er die Autos auf Fahndungsplakaten wieder.
5 Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
5 Minuten vorher gehen die Opfer mit den Tätern in eine Werkstatt. Sie wissen nicht, was die Täter jetzt gleich vorhaben.
Am 13. Februar 2009 steht ein Drogendealer vor dem Limburger Landgericht in Hessen. Wir haben den Mann für diese Folge Nils genannt. 2009 ist Nils 26 Jahre alt. Nils soll mehrere Kilo Marihuana verkauft haben. Als die Verhandlung anfängt, wirkt Nils noch recht gleichgültig. Dann kommt aber ein Mann in den Gerichtssaal. Nils zuckt zusammen und wirkt danach ziemlich ängstlich und angespannt. Vor Gericht gesteht er dann, dass er die Drogen wirklich verkauft hat. Seinen Lieferanten will er aber nicht nennen. Und das, obwohl der Richter ihm sagt, dass er so seine Haut retten könne. Nils antwortet darauf, dass ihm das zu gefährlich sei. Er habe Angst, dass man ihm etwas antun würde. Ende Februar wird Nils wegen seinen Drogengeschäften zu 2 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Damit hat Nils nicht gerechnet. Er ist nicht vorbestraft und hatte auf eine Bewährungsstrafe gehofft.
Nach dieser Urteilsverkündung ruft Nils seinen Lieferanten an. Er sagt dem Mann, dass das Urteil unerwartet hoch ausgefallen sei. Die beiden verabreden sich für den nächsten Tag. Nils bringt zu dem Treffen seinen älteren Bruder Malte mit. Die beiden Brüder erinnern den Lieferanten daran, dass er ihnen noch Geld schulde. Dafür, dass Nils den Lieferanten vor Gericht nicht verpfeift, haben sie ausgemacht, dass er ihnen Geld zahlen muss. Weil die Strafe jetzt dann doch so hoch ausgefallen ist, wollen die beiden noch mal mehr Geld. Und sie sagen ihm, dass sie weiter mit ihm Geschäfte machen wollen. Für den Lieferanten ist das okay. Aber er vertröstet sie erstmal. Er erzählt ihnen, dass er und sein Partner gerade eine 2. Marihuana-Plantage aufbauen würden. Die würde noch keine Gewinne erzielen. Wie die Zusammenarbeit später aussehen könnte, solle dann erst besprochen werden, wenn die Plantage fertig sei. Nils und Malte sind damit einverstanden. Ungefähr eine Woche später soll die Geldübergabe bei dem Lieferanten zu Hause stattfinden. Der wohnt etwas abgelegen am Waldrand. Nils und Malte fahren getrennt zu diesem Haus und treffen sich dort. Diese Geldübergabe wird für die beiden aber ziemlich gefährlich. Was an diesem 28. Februar in dem abgelegenen Haus passiert, darüber sprechen wir gleich.
Um das zu verstehen, müssen wir erst noch mehr über die Beziehung zwischen Nils, Malte und dem Lieferanten erfahren. Wir haben den Lieferanten für diese Folge Robert genannt. Robert arbeitet aber nicht allein, sondern mit seinem Vater Heinrich zusammen. Heinrich kommt 2004 auf die Idee, eine Indoor-Plantage einzurichten und Marihuana-Pflanzen zu züchten. Da ist er Mitte 50. Sein Sohn Robert ist Anfang 20. Robert gilt als sehr dominant. Heinrich wurde gerade erst aus dem Gefängnis entlassen und sucht eine neue Möglichkeit, Geld zu verdienen. Robert hat vor kurzem seine Ausbildung abgebrochen und braucht jetzt auch Geld. So steht es im Urteil. Sie haben auch schon einen Plan, wo sie ihre Plantage einrichten wollen. Heinrich hat nämlich ein Wochenendhaus in einem anderen Ort. Sie kaufen also Pflanzkübel, passende Lampen und bringen Lüftungslöcher im Wochenendhaus an. Im Laufe der Zeit wird ihr Drogengeschäft immer professioneller. Das Haus, in dem Heinrich und Robert wohnen, hat eine Scheune. Und hier richten sie jetzt spätestens Anfang 2005 eine 2. noch größere Plantage ein. Dafür bauen sie die Scheune zu einer Art Gewächshaus um, damit die Pflanzen optimal wachsen können. Ihr Plan geht auf. In etwas mehr als 3 Jahren ernten sie so über 150 Kilo konsumfähiges Marihuana.
Den beiden ist von Anfang an klar, dass sie diese Plantage nicht allein betreiben können. Und dazu kommt, dass diese Drogen ja auch noch verkauft werden müssen. Je mehr Mitarbeiter die beiden haben, desto größer ist aber das Risiko, dass ihr Geschäftsmodell irgendwann auffliegt. Robert und Heinrich überlegen, wem sie vertrauen können. Robert hat einige Freunde, die nicht viel Geld verdienen oder von Arbeitslosengeld leben. Einer davon ist Nils. Nils und Robert sind seit ihrer Schulzeit befreundet. Nils wird im Urteil als wenig selbstbewusst und leicht beeinflussbar beschrieben. Damit ist er aus Sicht von Robert und Heinrich perfekt für den Job. Ende 2007 fängt Nils dann an, Drogen für Robert und Heinrich als Zwischenhändler zu verkaufen. Robert und Heinrich wissen, dass das ein Risiko ist, denn Nils könnte als Zwischenhändler entdeckt werden. Auf diesen Fall sind sie aber vorbereitet. Sie sprechen mit Nils ab, dass sie im Falle der Fälle seine Kaution und seine Verteidigung bezahlen würden. Dafür erwarten sie aber auch, dass Nils dicht hält und sie nicht verrät. Falls er entdeckt wird, soll er danach auch nicht mehr weiter für sie arbeiten. Weil Nils augenscheinlich so ein ängstlicher Mensch ist, sind sich Robert und Heinrich sicher, dass er sich auch wirklich an diesen Plan halten wird.
Erstmal läuft es für Nils auch richtig gut. Obwohl er eigentlich arbeitslos ist, kann er sich durch die Drogengeschäfte ein neues Auto kaufen. Heinrich und Robert verkaufen ihm später auch die Plantage in ihrem Wochenendhaus. Mit der haben sie 2004 ja ihr Business gestartet. Die Plantage in ihrem Haus ist mittlerweile aber viel professioneller. Das Wochenendhaus auszuräumen ist den beiden aber zu anstrengend. Robert will 35.000 Euro für das Haus mit der Plantage. Um das abzubezahlen, soll Nils ihm Drogen von der Plantage im Wochenendhaus liefern. Auch Nils älterer Bruder Malte steigt irgendwann in das Drogengeschäft mit ein. Anders als Nils ist Malte ziemlich selbstbewusst. Er versteht sich gut mit Nils und fühlt sich als älterer Bruder für ihn verantwortlich. Im Dezember 2007 findet die Polizei während einer Verkehrskontrolle etwa 1 Kilo Marihuana bei einem Dealer, der mit Nils zusammenarbeitet. Er hat das Marihuana kurz vorher von Nils abgeholt. Der Dealer wird festgenommen. Als Nils das mitkriegt, zieht er sich erstmal eine Weile aus den Geschäften zurück. Womit er nicht rechnet, der Dealer sagt aus, von wem er die Drogen hat. Im Juni 2008 wird Nils verhaftet und kommt in Untersuchungshaft. Im September kommt er gegen Kaution frei. Die Zeit im Gefängnis ist für Nils ziemlich hart. Ein paar von den anderen Gefangenen bedrohen ihn. Das Ganze hört erst auf, als seine Mutter Geld an die Verwandten von diesen Häftlingen schickt. Ob seine Mutter so genau weiß, dass Nils Drogen verkauft, wissen wir nicht. Nils hat Angst, für seine Drogengeschäfte für längere Zeit ins Gefängnis zu müssen.
Dass Nils verhaftet wird, das bekommen auch Robert und Heinrich mit. Robert fährt noch am selben Abend zu Nils Mutter. Er fragt sie, warum Nils verhaftet wurde. Das will ihm die Frau aber nicht sagen. Am nächsten Morgen steht dann aber Nils Bruder Malte vor seiner Tür. Der weiß, dass Robert und Nils ausgemacht haben, dass Robert Nils Kaution und einen Anwalt zahlen will. Das fordert er jetzt auch ein. Er verlangt 50.000 Euro. Robert sagt zu, das Geld auch zu zahlen. Im Gegenzug will er aber das Wochenendhaus mit der Plantage zurück. Robert will die Spuren beseitigen. Er hat Angst, dass die Polizei über das Haus auch seine Plantage in seinem Wohnhaus findet. Dass also da diese Connection hergestellt wird. Das Haus hat ja vor kurzem noch seinem Vater gehört. Robert und sein Vater Heinrich bauen dann auch die Plantage in der Scheune neben ihrem Haus ab. Die Pflanzen bringen sie in eine Halle. Die hat Robert schon vor einer Weile gemietet und hier wollen sie eine neue Plantage aufbauen.
Einen Tag nach Nils Verhaftung fährt Robert dann nochmal zu Nils Mutter. Die hat keine Ahnung, was Malte und Robert am Tag vorher ausgemacht haben. Robert gibt ihr ein Päckchen und sagt, dass es für Nils sei. In diesem Päckchen sind 30.000 Euro. Robert erklärt ihr dann, dass er und Nils ausgemacht hätten, sich in Notsituationen zu helfen. Wenn Nils freikomme, würde er ihm auch weiterhin helfen wollen. Er bittet Nils Mutter aber, ihm dafür den Pachtvertrag für das Wochenendhaus zu geben. Nils Mutter weiß nichts von dem Haus. Sie verspricht Robert aber, die Unterlagen zu suchen. Die beiden verabreden sich dann ein paar Tage später auf einem Parkplatz. Das Päckchen mit dem Geld gibt Nils Mutter ungeöffnet an ihren Sohn Malte weiter. Ein paar Tage später findet dann das Treffen statt. Nils Mutter nimmt Malte mit. Robert kommt auch nicht allein. Er hat dieses Mal seinen Vater mit dabei. Das weiß Malte aber nicht. Heinrich ist mit einem LKW auf den Parkplatz gefahren und hat Fernfahrerklamotten an. Er will nicht von Malte erkannt werden. Er ist quasi nur das Backup, falls das Treffen eskaliert. Dafür hat er sogar eine Schusswaffe dabei. Heinrich und Robert vertrauen Malte nicht. Sie glauben, dass er Kontakte zur russischen Mafia haben könnte. Ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht. Heinrich beobachtet das Treffen aus dem LKW raus. Malte und seine Mutter geben Robert den Pachtvertrag. Robert hat Nils und Maltes Mutter ja schon 30.000 Euro vorbeigebracht. Das sind aber 20.000 Euro weniger als abgemacht. Malte weiß aber, dass seine Mutter die Abmachung mit dem Geld nicht gut findet. Sie glaubt, dass es schmutziges Geld sei. Er sagt Robert deswegen, dass er die Verhaftung mit dem Geld nicht gut machen könne. Nils müsse im Gefängnis sitzen, während er, also Robert, immer noch frei rumlaufen und Geschäfte machen würde. Robert antwortet darauf, dass er noch mehr Geld zahlen wolle. Er erzählt Malte und seiner Mutter, dass er Geld auf einem Konto in den Niederlanden habe. Um an das Geld ranzukommen, müsse er da aber erst hinfahren.
In den Tagen nach dem Gespräch macht sich Nils Mutter Sorgen um ihren Sohn. Sie will nicht, dass die Polizei noch mehr Beweise findet. Und sie vermutet, dass in dem Wochenendhaus Drogen sein könnten. Diese Drogen will sie wegräumen, bevor der Polizei die Verbindung auffällt. Malte und sie fahren deswegen zu Heinrich. Nils Mutter bittet ihn, mit ihnen zusammen zum Wochenendhaus zu fahren. Am nächsten Tag fahren die drei dann zu diesem Haus. Auf der Fahrt sagt Heinrich, dass Nils einen guten Anwalt brauchen werde. Dazu sagt er: Ihr habt doch Geld für einen Anwalt bekommen. Wenn das Geld weg ist, bekommt ihr nochmal Geld. Vor Ort ist von der Plantage nicht mehr viel übrig. Heinrich und Robert haben schon alles weggeschafft. Man sieht nur noch ein paar Abdrücke von Pflanzenkübeln auf dem Boden und von Lüftungslöchern in der Wand. Heinrich und Robert wirken auf Malte und seine Mutter in der ersten Zeit nach der Verhaftung sehr großzügig. Ganz so, als ob ihnen wirklich was an dieser Abmachung liegen würde. Das stimmt ja auch. In erster Linie geht es ihnen aber um Nils Teil der Abmachung, nämlich darum, dass Nils im Gegenzug für das Geld dicht hält und ihr Geschäft und damit ja auch sie nicht verrät. Durch ihre Plantage verdienen sie über 200.000 Euro im Jahr. Einen richtigen normalen legalen Job hat keiner von ihnen. Und von diesem verdienten Geld versorgen sie ihre ganze Familie, von denen niemand einen normalen, legalen Job hat. Dazu kommt, dass sie sich an einen teuren Lebensstil gewöhnt haben. Sie fahren einerseits teure Autos und haben auch teure Hobbys.
Als Nils im September auf Kaution freikommt, bleiben er und Robert in Kontakt. Die restlichen 20.000 Euro zahlen Robert und Heinrich aber nicht. Die wollen sie erst zahlen, wenn der Prozess beendet ist. Für Malte und Nils ist das okay. Am 12. Februar, einen Tag bevor der Prozess startet, besucht Heinrich Nils bei sich zu Hause. Heinrich macht Nils klar, dass er ihn und seinen Sohn nicht verraten dürfe. Dafür habe er immerhin die 30.000 Euro bekommen und würde nochmal 20.000 Euro kriegen. Nils hat Angst vor Heinrich. Heinrich ist größer und viel dominanter als er. Und Nils weiß auch, dass Heinrich einige Waffen zu Hause hat. Heinrich auf der anderen Seite scheint Nils nicht wirklich zu trauen. Nach dem Prozess treffen sich Nils und Malte mit Robert. Weil Nils so lange ins Gefängnis muss, wollen die beiden jetzt aber nicht mehr 20.000 Euro, sondern 40.000 Euro. Sie wollen sich auch nicht aus den Geschäften zurückziehen. Das war ja ursprünglich mal so ausgemacht. Robert vertröstet die beiden erstmal. Er und sein Vater sind ja gerade dabei, eine neue Plantage aufzubauen.
Nach dem Gespräch ist Robert und Heinrich klar, dass sie Nils und Malte so schnell nicht mehr loswerden. Die Brüder wollen sich nicht aus dem Geschäft drängen lassen und das passt Robert und Heinrich gar nicht. Bisher hatten sie das Sagen und sie hatten die Fäden und alles in der Hand. Nils sei für sie außerdem verbrannt. Sie glauben, dass die Polizei Nils in der kommenden Zeit sicherlich genau beobachten wird. Und wenn Nils dann bei der neuen Plantage auftauchen würde, würde er die Polizei so direkt zu ihnen führen und alles würde auffliegen. Sie können aber Nils auch nicht einfach verbieten, vorbeizukommen. Er und Robert sind ja auch befreundet. Malte und Nils könnten ihre Drogengeschäfte auffliegen lassen. Für Robert und Heinrich ist deswegen klar, diese beiden Brüder, die müssen weg.
In den nächsten Tagen verhält sich Robert ganz normal. Er will nicht, dass Malte oder Nils Verdacht schöpfen. Deswegen lädt er Nils auch zu einem Filmabend ein. An dem Abend ist eine größere Freundesgruppe bei Robert zu Hause. Nils erzählt an dem Abend, dass er Ende Februar nochmal vor Gericht aussagen muss. Dieses Mal aber nicht in seinem eigenen Fall. Dafür aber in dem Fall von einem Drogendealer, der seine Drogen bei ihm gekauft hat. Nils soll als Zeuge aussagen. Für Nils ist dieser Termin ziemlich unpraktisch. Seine Mutter feiert einen Tag später nämlich ihren 50. Geburtstag. Dazu wollte sie mit ihrem Partner und Nils nach Mallorca fliegen. Da kann Nils jetzt aber nicht mit. Robert kommt das Ganze ziemlich gelegen. Wenn die Mutter von Nils und Malte im Urlaub ist, werden die beiden nicht so schnell vermisst. Dass Nils nochmal vor Gericht muss, ist für ihn und seinen Vater nur noch ein Grund mehr, ihn aus dem Weg zu schaffen. Robert und sein Vater überlegen sich deswegen jetzt, wie sie die beiden am besten umbringen können.
Am 28. Februar fährt Robert bei Nils und Malte vorbei. Er schlägt den beiden vor, dass sie abends bei ihnen im Forsthaus vorbeikommen sollen. Abends fahren Nils und Malte dann getrennt zum Forsthaus. Sie parken ihre Autos und gehen ins Haus. Im Büro des Forsthauses warten Heinrich und Robert schon auf sie. Heinrich sagt, dass der Tresor in der Werkstatt stehen würde. Malte und Nils sollen mit ihm mitkommen. Alle vier Männer gehen dann also in diese Werkstatt. Und hier in der Werkstatt werden die Brüder erschossen. Ob Robert oder sein Vater Heinrich schießen, kann man später nicht mehr rausfinden. Um keine Spuren zu hinterlassen, haben Robert und Heinrich die Werkstatt vorher mit schwarzer Teichfolie ausgelegt. In diese Folie wickeln sie jetzt die beiden Leichen. Davor durchsucht Heinrich aber noch ihre Hosentaschen und nimmt die Schlüssel an sich.
Direkt nach der Tat leben Heinrich und Robert weiter, als wäre nichts passiert. Robert unterschreibt an dem Abend noch einen Mietvertrag für eine zweite Halle. Die Plantage soll noch größer werden. Damit das niemandem auffällt, wollen er und sein Vater so tun, als würden sie Lagerräume in der Halle vermieten. Robert oder sein Vater fahren dann aber auch in die Wohnung von Nils und Malte und lassen hier die Rollläden runter. Es soll so aussehen, als seien die beiden im Urlaub. Sie haben den beiden ja die Schlüssel abgenommen und können deswegen ohne Probleme in die Wohnung gehen. Die Autos von Nils und Malte stehen da immer noch vor dem Forsthaus. Die fahren Robert oder sein Vater jetzt in die Werkstatt, damit niemand die fremden Autos bemerkt. Dann räumen sie die persönlichen Sachen von Nils und Malte aus den Autos raus und fangen an, die Autos gründlich zu putzen. Heinrich flext sogar die Identifikationsnummern ab. Ein paar Tage später versucht Heinrich dann, das Auto loszuwerden. Der Schrottplatz ist keine Option. Dafür brauchen sie nämlich die Fahrzeugpapiere. Und damit könnte man zurückverfolgen, wem die Autos gehören. Heinrich weiß aber, dass neben einer Tankstelle ganz in der Nähe immer mal wieder gebrauchte Autos von Privatleuten verkauft werden. Er fährt mit seinem eigenen Auto zu der Tankstelle und schaut sich die Leute an, die an dem Mittag zum Tanken vorbeikommen.
Irgendwann fällt ihm ein Mann auf, der ein schrottreifes Auto auf einem Hänger dabei hat. An seinem Kennzeichen sieht Heinrich, dass der Mann nicht aus der Gegend kommt. Heinrich sagt zu dem Mann, dass er ein altes Auto verkaufen wolle und er sagt auch, dass er dieses Auto aus einer Abwrackprämie bekommen habe. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch an diese Abwrackprämie von vor ein paar Jahren. Und danach ist nach dieser Ansage für beide Männer klar, dieses Geschäft, das soll illegal laufen. Das Auto darf ja mit dieser Abwrackprämie gar nicht mehr weiterverkauft werden. Der Mann muss aber erstmal weiter. Er will das Auto auf seinem Hänger zum Schrotthändler bringen. Die beiden wollen sich aber in ein paar Stunden nochmal auf einem Parkplatz treffen. Dafür gibt Heinrich dem Mann seine Nummer. Dann fährt er zurück zum Forsthaus.
Sein Sohn Robert und er wollen heute die Leichen loswerden. Sie haben sich auch schon überlegt, wie sie das machen wollen. Sie wollen die Leichen verbrennen. Dafür wollen sie einen Gastank benutzen. So ein Tank steht nämlich ganz in der Nähe ihres Hauses. Von diesem Tank hat Heinrich schon vor einer Weile den Deckel abgeschnitten und auf beiden Seiten Öffnungen reingeschnitten. Er wollte den alten Tank nämlich als Feuerstelle für Holz oder Abfälle benutzen. Heinrich ist klar, dass er den Tank dann später loswerden muss. Dafür muss der Tank zerlegt werden. Er will den Tank mit einem Schneidbrenner aufflexen und die Einzelteile später an einen Schrotthändler verkaufen. Erstmal werfen Robert und Heinrich aber ein paar Holzpaletten in den Tank. Als die beiden gerade dabei sind, das Feuer vorzubereiten, meldet sich der Mann von der Tankstelle bei Heinrich. Heinrich fährt zum verabredeten Treffpunkt. Der Mann hat seinen Geschäftspartner mitgebracht. Sie wollen beide Autos kaufen. Die drei fahren dann zum Forsthaus. Sie einigen sich auf 500 Euro für beide Autos, dann nehmen die beiden Männer die Autos mit. Als die Männer weg sind, zünden Robert und Heinrich die Holzpaletten an. Die beiden Leichen werfen sie mithilfe eines Werkstattkrans ins Feuer. Robert und Heinrich verbrennen auch die persönlichen Sachen aus den Autos von Nils und Malte. Die Knochenreste fegen sie zusammen und werfen sie wahrscheinlich in einen Fluss. Diese Überreste von Nils und Malte wird man nie finden. 2 Tage später schweißt Heinrich dann den Tank auseinander. Er und Robert bringen die Einzelteile zu einer Recyclingfirma. Als das erledigt ist, putzen die beiden die Werkstatt. Sie spritzen die Blutspritzer in der Werkstatt mit Wasser ab. Manche müssen sie auch mit einem Schweißgerät bearbeiten.
Spätestens als die Mutter von Nils und Malte aus dem Urlaub kommt, fällt auf, dass die beiden verschwunden sind. Nicht nur Nils und Malte sind weg, sondern auch ihre Autos. Weil Nils ja eigentlich bald ins Gefängnis muss, sucht die Polizei nach den beiden und fahndet nach ihren Autos. Der Mann, der die Autos gekauft hat, erkennt die jetzt auf den Fahndungsplakaten wieder und meldet sich bei der Polizei. Die Polizei untersucht die Autos und hier finden sie später DNA-Spuren von Heinrich und von Robert. Am 18. Juni, knapp 3,5 Monate nach der Tat, werden die beiden festgenommen. Im Forsthaus findet die Polizei später 4 Langwaffen. Aber weder Robert noch Heinrich haben einen Waffenschein. Heinrich hat sogar die Waffennummern unkenntlich gemacht, damit man die Waffen nicht mehr zurückverfolgen kann. Die Polizei findet außerdem über 100.000 Euro. Das Geld haben Robert und Heinrich in Alufolie gepackt und in einem Umzugskarton aufbewahrt.
2010 und 2011 stehen Robert und Heinrich dann vor dem Limburger Landgericht. Der Prozess zieht sich. Die Verhandlung dauert mehr als 1,5 Jahre. Robert und Heinrich sagen nämlich immer wieder unterschiedlich aus. Am Ende nimmt Heinrich die Schuld aber auf sich. Er sagt, dass er Nils und Malte im Streit erschossen habe. Robert sagt, dass er nur dabei geholfen habe, die Leichen loszuwerden. Nachprüfen kann man das aber nicht. Heinrich ist mehrfach vorbestraft und war auch schon 2-mal für mehrere Jahre im Gefängnis. Malte ist nicht vorbestraft und gesteht auch, dass er Drogen angebaut und verkauft hat. Das Gericht bewertet es auch positiv, dass Marihuana eine sogenannte weiche Droge ist, im Vergleich zu einer harten Droge wie zum Beispiel LSD. Im August 2011 werden beide aber zur selben Strafe verurteilt. Sie müssen wegen zweifachen Mordes und Drogenhandel lebenslang in Haft. Bei Heinrich kommt da noch der unerlaubte Waffenbesitz dazu. Eine besondere Schwere der Schuld sieht das Gericht aber nicht. Laut Gericht waren Nils und Malte in die kriminellen Machenschaften von Robert und Heinrich verstrickt. Die Verteidigung legt zwar nochmal Revision ein, die wird später aber verworfen.
Jetzt in dieser Folge heute, da geht's ja nicht nur um Mord und Totschlag, sondern auch um Drogendelikte. Und wir haben auch gehört, dass Nils auf Kaution freigekommen ist. Wir haben Fragen dazu und Elena, unsere Justizexpertin, ist dafür gekommen. Hello.
Hi.
Du musst uns das mal ein bisschen näher erklären, wie das funktioniert. Also Kaution kennt man ja sonst eher Ich würde an deutsche Mietverträge denken.
Zum Beispiel, richtig, ja.
Oder, weiß ich nicht, an die US-amerikanische Justiz dann auch gerne irgendwelche Kautionsbeträge in ganz krassen Höhen. Mhm. Wie ist das bei uns?
Ja, man kriegt es nicht so mit, aber tatsächlich gibt es das System vom Prinzip her auch in Deutschland. Das kommt allerdings, das muss man schon sagen, weitaus weniger vor als in den USA und heißt hier streng genommen auch nicht Kaution, sondern tatsächlich Sicherheitsleistung. Und nochmal ganz kurz erklärt, wenn jemand auf Kaution freikommt, dann bedeutet das eigentlich nichts anderes als, man hinterlegt einen gewissen Betrag in Bargeld. Oder in Deutschland gehen tatsächlich auch Wertpapiere oder wenn jemand für dich eine Bürgschaft abgibt. Und dann kommt man erstmal aus der Untersuchungshaft frei.
Ganz kurz, Karte geht nicht? Du musst da mit Wertpapieren und Bargeld ankommen?
Du musst mit Bargeld, ja. Also bisher ist es so, ne? Was ich auch schon gesehen habe, dass akzeptiert wird, wird sowas wie ein Reisepass. Aber das ist ja dann keine Kaution. Ja. Das ist ja so Unterlegung. Die wollen ja, ne? Verhindern, dass derjenige sich ins Ausland absetzt.
Okay, alles klar. Also gegen Sicherheitsleistung aus der U-Haft rauskommen, das geht prinzipiell auch hier bei uns in Deutschland, aber geht das jetzt bei jedem Delikt, also zum Beispiel auch bei einem Mord?
Nein, das ist echt auch ganz wichtig zu wissen. Es geht tatsächlich nicht, wenn jemand in die U-Haft kommt wegen des dringenden Tatverdachtes, eben einen Mord, einen Totschlag oder auch eine schwere Körperverletzung begangen zu haben. Dann gibt es die Möglichkeit eben nicht, sich erstmal, ich sag mal, frei zu kaufen, ist auch besser so, ausgesetzt werden durch eben Zahlung einer Sicherheitsleistung kann so eine U-Haft nur, wenn einem salopp gesagt nicht mehr als 5 Jahre Freiheitsstrafe drohen. Hängt jetzt also vom Strafrahmen der jeweiligen Tat ab und damit fallen ja auch schon einige raus. Und der einzige Grund für die U-Haft darf dann auch tatsächlich nur die Fluchtgefahr sein, also nicht eine Wiederholungs- oder Verdunkelungsgefahr. Verdunkelungsgefahr hat man ja häufig zum Beispiel, wenn vielleicht draußen noch ein Zweitäter sitzt und man sich mit dem absprechen könnte. Oder Wiederholungsgefahr erklärt sich, glaube ich, von selbst.
Wer bestimmt denn jetzt genau, ob jemand auf Kaution raus kann und wie wird dann bestimmt, welche Höhe das sein wird?
Na, das ist der Haftrichter, dem man vorgeführt wird. Der schaut sich insgesamt an, was eben dem oder auch derjenigen vorgeworfen wird, ob man zum Beispiel soziale Bindungen hier hat. Man schaut auch auf die persönlichen Verhältnisse, zum Beispiel Millionär, der wird höchstwahrscheinlich eine höhere Kautionssumme bezahlen müssen, weil man möchte ja, dass diese Kaution bzw. die Sicherheitsleistung, das soll schon ein Betrag sein, der erstens die Kosten des Verfahrens nötigenfalls abdecken kann und vor allem soll das auch so einen gewissen psychischen Zwang auf den Betroffenen ausüben. Also es muss ihn schon ein bisschen, um das sozusagen, wehtun.
Okay, das heißt, eine andere Person kann jetzt nicht die Kaution für den Beschuldigten übernehmen.
Doch, das geht tatsächlich schon auch, aber man schaut dann schon genau hin, in welchem Näheverhältnis eben diese Personen zueinander stehen. Oft übernimmt ja zum Beispiel die Familie diese Barzahlung, weil man eben denkt, okay, die eigene Familie wird der Beschuldigte oder die Beschuldigte, die werden die schon nicht schädigen, weil ansonsten könnte es ja auch sein, dass der Beschuldigte oder die Beschuldigte sich einfach auf und davon macht ins Ausland und dann wäre eben auch die Kaution weg. Die bekommt man nämlich tatsächlich nur wieder zurück, wenn man später entweder freigesprochen wird, das Verfahren eingestellt wird oder es dann zu einer Verurteilung kommt und man eben seine Strafe, seine Freiheitsstrafe auch absitzt.
Okay, also es ist schon ein bisschen anders als in den USA, wie man das so klassisch kennt. Danke für die Erklärung, Elena.
Sehr gern.
So Leute, und damit sind wir dann auch in dem Teil des Podcasts angekommen, wo wir nochmal über unsere privaten Gedanken sprechen und für diese vorerst letzte Nachbesprechung, ihr habt es ja schon gehört, das ist unsere erstmal letzte Folge, ist Elena jetzt auch da geblieben nach ihrem Talk. Welcome nochmal hier.
Ja.
Dieses ganze Businessmodell, auf der einen Seite hast du so Vater, Sohn, auf der anderen Seite so diese zwei Brüder, deswegen ja auch so der Name, die Drogenfamilie. Was hast du dir da so gedacht zu dem Fall?
Naja, da sind sehr, sehr viele Menschen involviert und ich finde es ja super schräg, dass das innerhalb der Familie stattfindet. Das ist ja ein bisschen wie so organisierte Kriminalität, wie so eine Mafia-Familie ein bisschen klingt es. Also das war so der erste Gedanke, den ich hatte. So entstehen mafiöse Strukturen.
Weil man dann ja auch mitbekommen hat, dass die ganze Familie irgendwie von diesem Drogengeschäft lebt, also zumindest eben bei Robert und Heinrich, dass sie ja dann da auch irgendwie noch, ich glaube, Robert hatte noch einen anderen Bruder und dann irgendwie noch die jeweiligen Partnerinnen und Kinder und alle leben so von diesem Drogengeschäft und für mich hatte das auch so richtige mafiöse Strukturen.
Professionalität vor allem, also dass sie da in diesem ganz beschaulichen Mittelhessen sind und dann noch eine neue Plantage aufbauen wollen in einem Gewerbegebiet und sich aber auch schon Ausreden überlegen oder Dinge, die sie sagen werden, wenn sie darauf angesprochen werden, was sie da machen. Mhm. Also dieser Grad an Professionalisierung, das ist ja nicht mal eben, ich baue hier mal eben 15 Pflänzchen an, ja, und dann ernte ich ab und zu was, sondern das ist ja.
Ja, es ist krass und definitiv Fulltime-Job. Und ich muss auch ehrlich sagen, natürlich passt es nicht ganz wegen den Familienverhältnissen. Mich hat es auch ein bisschen an Lamborg erinnert. Kennt ihr Lamborg, diesen Film?
Nee.
Diesen Drogenfilm, nee. Sagt euch nichts. Nee, mit Moritz bleibt treu. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, guckt ihn euch an. Das ist mein All-Time-Favorite deutscher Kinofilm. Apropos Cannabis-Anbau in großem Stil.
Also mich hat das, dieses Ganze so ein bisschen, es bietet schon Stoff für so eine Doku tatsächlich, das dachte ich
genau.
mir auch.
Oder ein Film vielleicht.
Genau, weil es gibt dazu ja auch so Shiny Flakes und dieses How to Sell Drugs Online Fast, so diese Serie. Ich finde, das könnte man mit diesem Fall eigentlich auch wunderbar machen, weil auch schon diese Prämisse, wie sie damit angefangen haben, so dieses, der eine kommt gerade erst aus dem Gefängnis, der andere hat gerade irgendwie seine Ausbildung abgebrochen. Ja, wir brauchen Geld, was machen wir jetzt? Ja, lass doch mal eine Plantage aufziehen.
Vor allem dann setzen die sich da in diesen Gerichtsprozess mit rein, ja, und üben so Druck auf Nils aus, als der da angeklagt ist. Ja, also das ist heftig, aber ist das alles in allem dieser Urwunsch eines Menschen, einfach viel Geld zu haben, ohne viel Arbeit und dann reich zu werden mit Drogen? Wobei das nicht so klingt, als wäre das ohne Arbeit.
Eben,
das klingt
auch sehr viel Arbeit. Ja, ich würde denen gar nicht mal unterstellen, dass es irgendwie so dieses klassische, wir machen einmal einen großen Raub und dann sind wir für immer, können dann auf einer einsamen Insel chillen. Das ist schon sehr viel Arbeit, die da reingesteckt haben. Die hatten ja dann zum Schluss, also angefangen hat es ja mit dieser kleinen Plantage im Wochenendhaus, dann kam diese Plantage im Forsthaus in dieser Scheune dazu und zum Schluss wollten sie ja unabhängig von diesem Verfahren eine dritte Plantage eben in dieser Lagerhalle aufziehen. Also da, das ist schon mit Arbeit verbunden, zumal sie ja dann auch irgendwie niemandem großartig vertraut haben. Also sie haben ja dann wirklich nur so ein paar von Roberts Freunden da als Drogendealer, als Zwischenhändler eingesetzt, weil sie halt auch gemerkt haben, okay, wir können jetzt nicht zu zweit einfach dieses Geschäft leiten. Aber ja, also ich denke, das war für die beiden schon sehr mit Arbeit verbunden, aber halt wahrscheinlich so eine Art Selbstständigkeit für sie, dass sie halt keinen Arbeitgeber haben in dem Fall, dass sie sich nach niemandem richten müssen und dass sie halt auch, ja, also letztendlich ja natürlich auch irgendwo Steuerhinterziehung begangen haben. Natürlich mussten sie schon irgendwie irgendeine Legalität herstellen, deswegen haben sie ja auch gesagt, sie vermieten Lagerräume, aber natürlich kannst du so sehr viel mehr verdienen, ohne was zu versteuern.
Ach so, um das Geld zu waschen, meinst du?
Ja, genau, das Geld musst du natürlich waschen. Du kannst jetzt nicht auf einmal sagen, ja, der eine ist arbeitslos, also beide sind arbeitslos, die ganze Familie ist arbeitslos und wir fahren hier aber dicke Autos und gehen, keine Ahnung, Golf spielen oder sonst irgendwas da. Fragt man sich ja dann schon mal irgendwann, woher, also wie macht ihr das eigentlich?
Ich glaube, man darf sich nicht täuschen lassen, dass will keine Behauptungen aufstellen, aber es gibt es in Deutschland häufiger, als man annimmt. Also diese...
So Geldwaschen meinst du?
Nee, dieser Aufzug dieser professionellen Plantage, Cannabis-Plantage. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in diesem Familienverbund, wobei, weiß man nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht so selten, wenn man sich die ganzen Betäubungsmitteldelikte anschaut.
Aber diese Betäubungsmittelprofessionalität ist ja nochmal das eine. Aber das andere ist ja dann diese heftige kriminelle Energie bei dieser Tötung, dass die da schon die Folie ausgebreitet haben, ja, dass sie dann die Blutspritzer da wegflexen. Ja. Mhm. Also, sorry, aber wenn ich mir vorstellen würde, also einerseits erstmal, ich mit meinem Vater eine Plantage würde überhaupt nicht funktionieren, wir würden uns die ganze Zeit in die Haare bekommen. Never ever. Außerdem, ich hätte so Angst, dass ich mich verplapper, weil ich einfach auch gerne ein direkter Mensch bin und ja, also Lügen ist eh schwierig. Also das wäre alles so, also da würde es schon mal aufliegen. Ja.
Aber die sind ja alle in die Sachen verstrickt. Also im Prinzip, ist ja die ganze große Familie und wahrscheinlich noch...
Ja, aber Leister. Weißt du, dann treffen du und ich uns auf einen Kaffee.
Wir kennen so viele Leute, die kennen vielleicht gar nicht so viele Leute.
Und dann diese Angst, dass es nicht auffliegen darf, weil sonst alles in Gefahr ist. Und dann noch zwei Leute, die man umbringt und die man ihres Lebens beraubt und dann irgendwie wegbringt, als wäre es irgendwie Restmüll. Also
das ist krass, aber das ist wahrscheinlich wie eine Lawine, die irgendwann langsam losgeht und dann denkst du dir, okay, du bist schon so tief drin.
Du kannst jetzt nicht mehr zurück. Du
musst also das ist jetzt keine Rechtfertigung, definitiv nicht, aber wir versuchen ja nur hier. Also es ist für uns unbegreiflich, aber es ist ein perfekter Stoff für einen Samstagsabends im ersten Spielfilm-Thriller, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich verstehe auch, dass da eben die besondere Schwere der Schuld im Raum stand. Weil so wie du gerade schon angesprochen hast, diese Tötung fand ich schon auf einem sehr professionellen Niveau, dass da diese Teichfolie ausgelegt war, dass sie sich dann auch wirklich Gedanken gemacht haben, wie werden wir die Leichen los und dann auch verbrennen gekommen sind, was wir jetzt, ich glaube, wahrscheinlich sehr wenigen Podcast-Folgen bisher hatten, dass sich da Täter wirklich sowas überlegt haben, weil du brauchst ja auch allein schon mal die Location für sowas, jetzt eben in diesem Fall dieser Gastank, und sich dann aber auch im nächsten Schritt direkt zu überlegen, okay, diesen Gastank müssen wir dann auch loswerden und den dann klein zu flexen und den zur Recyclingfirma zu bringen. Also das hatte schon sehr viel kriminelle Energie und es war schon sehr durchdacht. Und ich kann mir schon vorstellen, wie du sagst, dass es so eine Lawine ist, dass man da halt immer tiefer drinsteckt und dann halt einfach so go with the flow, dass man da jetzt halt einfach das machen muss. Aber ja, also ich glaube, ich sehe uns da halt natürlich nicht, weil wir haben halt alle auch ein Gewissen, würde ich jetzt mal unterstellen, so wie du sagst. Also ich hätte das halt die ganze Zeit im Kopf, dass ich dieses große Geheimnis mit mir rumschleppe.
Das fragt man sich aber oft, ne? Es gibt auch Familienväter, die Frauen töten, reihenweise, ne? Ja. Deswegen sehr menschenverachtend einfach oder im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen.
Damit sind wir am Ende dieser vorerst letzten Folge. Wir haben aber noch so einen kleinen Abschiedsgruß, würde ich es mal nennen, für euch. Wir haben das jetzt als separate Folge nochmal hochgeladen, ist jetzt gleichzeitig mit dieser Folge erschienen, einfach um nochmal ein paar persönliche Worte auch an euch zu richten.
Eine Sache sei noch erwähnt, und zwar gab es in dieser Folge ein kleines musikalisches Easter Egg. Die Mondscheinsonate von Beethoven war zu hören in einer unserer allerersten Folgen des Kriminalpodcasts von 5 Minuten vor dem Tod. Und jetzt in der Fallerzählung heute, bei dieser letzten Folge, war sie auch nochmal zu finden an einer Stelle.
5 Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.